Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Sendung. Und am Mikrofon ist Andrea Marti. In einer Zeit, in der viele Menschen nach Orientierung, Halt und Wahrheit suchen, lädt uns die Kirche ein, neu auf ihre geistlichen Wurzeln zu schauen. Die katholische Kirche ist mehr als eine Institution. Sie ist lebendiger Leib Christi, getragen durch eine gewachsene Hierarchie, die Dienst und Sendung zugleich ist. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein spricht zu uns über das Thema die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Und heute im zweiten Teil von 3 Sendungen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Hörerfamilie. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein hier. Ich darf weitermachen mit dem Thema die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Hier der zweite Teil. Die katholische Kirche ist unsere Mutter. Eine Mutter, die schon etwas in die Jahre gekommen ist. Eine Mutter, die schon einige Runzeln wohl im Gesicht hat. Aber seine Mutter schlägt man nicht, hat jemand mal gesagt. Ich bin jetzt schon über 20 Jahre katholisch. Mit 27 wurde ich in die Heilige Kirche aufgenommen. Und ich sage immer, das war die beste Entscheidung meines Lebens, katholisch zu werden. Wir machen weiter hier beim Thema das Bischofskollegium, die Gemeinschaft der Bischöfe, der Diözesanbischöfe. Es gibt ja die Diözesanbischöfe und die Weihbischöfe. Der Diözesanbischof ist der verantwortliche Leiter der Diözese des Bistums. Und der Weihbischof ist eben einer Diözese zugegliedert. Und der Diözesanbischof leitet eben nicht nur seine eigene Diözese, sondern die Bischöfe leiten dann in Einheit mit dem Papst eben auch die Gesamtkirche. Jesus hat also die Apostel dazu berufen, ein Team zu werden. Das hört man oft in unserer Zeit. Ein Team, wir sagen dazu Kollegium, das Wort kennen wir auch. An den Schulen gibt es zum Beispiel ein Lehrerkollegium. Lehrergemeinschaft. Der Papst, die Rolle des Papstes, das ist doch sehr, sehr spannend. Damit es einen Führer geben konnte, einen Leiter, anders geht es nicht. Jede Firma hat einen Chef. Stellen Sie sich vor, dass eine große Firma 3 Chefs hat und keiner ist der Höchste. Das wäre wohl sehr chaosmäßig. Jesus hat eben einen sogar noch umbenannt, sozusagen. Der Apostel Simon wurde dann Petrus genannt. Der Fels, auf diesen Felsen hat Jesus seine Kirche gebaut. Die Mächte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist ja auch ein Wortspiel noch. Petra ist auf Griechisch auch Fels. Auch denjenigen, zum Beispiel vielen evangelischen Christen, die den Papst als Leiter und Chef der Gesamtkirche ablehnen, könnte dies, denke ich, eigentlich leicht einleuchten. Jede Firma, jeder Verein, jede Schule hat einen Leiter. Wie würde es in einer großen Firma, Sie kennen die großen Namen, zugehen, wenn jeder, der einmal Lust hat, gerade bestimmen könnte? Jesus sprach zum heiligen Petrus, Matthäus 16, ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Die Schlüssel des Himmelreichs zu geben, heißt hier eben ihm die Vollmacht und die Beauftragung als Leiter, als Chef zu übergeben. Schlüssel ist auch immer ein Zeichen der Vollmacht. Also, wer einen Schlüssel hat zu einem wichtigen Gebäude oder Raum, hat die Vollmacht, da auch hineinzugehen, der andere eben nicht. Um der Einheit der Kirche willen dauert der Dienst des Petrus im Dienst des Papstes also fort. Deswegen sagen wir zum Papstamt auch Petrusamt. Das ist so ein schöner Satz, den man früh schon in der Antike daneben von den Kirchenvätern gehört hat. Wo Petrus ist, da ist auch die Kirche. Warum jetzt Rom und nicht eine andere Stadt? Der Träger des Petrusamtes ist der Bischof von Rom. Also der Bischof von Rom ist der Papst und der Papst ist auch gleichzeitig natürlich der Bischof von Rom, weil natürlich die Diözese Rom so groß ist und auch sehr, sehr viel Arbeit ist, setzt dann der Papst eben einen anderen Bischof ein, der dann vorrangig eben die Verwaltung der Diözese Rom durchführt. Rom, weil Petrus zuletzt in Rom gewirkt hat und dort als Märtyrer, also als Blutzeuge gestorben ist. Der Petersdom in Rom ist über dem Grab des heiligen Petrus errichtet. Da hat man auch spannende archäologische Funde gemacht. Das wird auch immer mehr von der archäologischen Wissenschaft eben untermauert, dass das so ist, wie es eben die Tradition der Kirche sagt. Bei der Besprechung des Papstamtes ist es sicher auch sehr wichtig, einmal etwas ausführlicher über das Thema die päpstliche Unfehlbarkeit zu sprechen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, dass die meisten Gläubigen nicht wirklich wissen, was das bedeutet. Gehen Sie mal in Zürich auf die Straße oder in Frankfurt am Main oder in Wien oder Klagenfurt und fragen Sie die Katholiken, was ist die päpstliche Unfehlbarkeit? Ich denke, da ist sehr, sehr wenig Wissen da und doch ist es eben ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Zeit. Es gibt da in alle möglichen Richtungen eben Verzerrungen und falsche Meinungen, die in den Köpfen herumspuken. Jesus hat für den Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht wanke. Das lesen wir in der Bibel. Und das wurde natürlich im Lauf der Kirchengeschichte auch so gehandelt, könnte man sagen, dass man dann wusste, wenn der Papst hier etwas entscheidet, endgültig als Papst, dass er da eine besondere Gnade hat, ein besonderes Charisma auch der Führung, dass er eben nicht die anderen in die Irre führt. Dann kam das großartige Erste Vatikanische Konzil 1870 und dann wurde das in der Konstitution Pastor Eternus, der ewige Hirte, übersetzt, genau definiert. Also die päpstliche Unfehlbarkeit bedeutet natürlich nicht, dass der Papst immer recht hat oder persönlich ohne Fehler ist. Diese päpstliche Unfehlbarkeit gilt nur unter sehr engen Bedingungen. Der Papst ist nur dann unfehlbar, wenn er als Papst in seinem Amt spricht. Das ist wichtig. Nicht privat als Theologe oder wenn er mal einen Radiovortrag halten würde, vielleicht, wie ich das gerade mache. Der Papst ist nur unfehlbar, wenn er ex cathedra spricht. Das ist der Lehrstuhl cathedra, also vom Lehrstuhl Petri aus, also wenn er eben wirklich seine Vollmacht, eben der Nachfolger des heiligen Petrus zu sein, in der Lehre wahrnimmt und einsetzt. Wenn er eine wirklich endgültige Entscheidung treffen will, etwas ganz klar definieren will und dann natürlich wieder nur, wenn das über Glaube oder Sitten eben geht und wenn er dann auch die ganze Kirche verpflichten will. Der klassische Text hier von dieser Konstitution vom Ersten Konzil heißt, dass der Papst dann eben jene Unfehlbarkeit besitzt, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche ausgestattet wissen wollte. Das ist eine große Gnade, dass wir dieses Dogma bekommen haben. Erstes Vatikanisches Konzil, das Dogma von der Unfehlbarkeit. Und ein Dogma ist eben eine Sache, die wir dann auch glauben müssen. Wir sind als Katholiken verpflichtet, eben die Dogmata der Kirche, die feierlichen Lehrentscheidungen eben auch im Glauben anzunehmen. Der heilige Augustinus hat das sehr deutlich einmal gesagt. Er hat gesagt, wer auch nur ein Dogma nicht glaubt, der hat eigentlich im ganzen Glauben schon Schiffbruch erlitten. Oder ein Heretiker, ein Irrlehrer ist jemand, wie das Wort sagt, der sich auswählt, was ihm gefällt, wie beim Buffet, was ihnen schmeckt, das nehmen sie, das andere lassen sie stehen. Das ist natürlich beim katholischen Glauben nicht möglich. Nicht überraschend, dass es dann auch manche gab, die das nicht wissen wollten, dass der Papst jetzt eben als unfehlbar dogmatisiert wird. Ja, das ist dann auch so eine falsche Einstellung, wenn man dann glaubt, dass jetzt der Papst sich wichtig macht oder so. Der Papst ist, wie gesagt, der Diener Gottes. Der Papst ist unser Diener per Definitionem. Und das ist mal das Höchste hier. Da ist dann eine Gruppe eben weggegangen von der Kirche, die sich dann als Altkatholiken, Sie kennen das vielleicht, als Altkatholiken eben benannt hat und leider von der Kirche abgespalten hat nach dieser Entscheidung und auch eben aus Protest eben darüber. Ist doch so, dass immer wieder einmal ist dann natürlich auch vieles verloren gegangen. Der heilige Zölibat, sage ich einmal, ich finde den Zölibat sehr gut und sehr richtig und wichtig. Ich habe mich da ja freiwillig dafür entschieden. Der Priester prüft das ja auch. 5 Jahre ist man normalerweise im Priesterseminar, bereiten sich die Laien 5 Jahre auf die Hochzeit vor, ich weiß es nicht. Also wenn dann mal ein Priester mit dem Zölibat Probleme hat und dann sagt, es geht jetzt nicht mehr, ich will jetzt hier mit meiner Freundin öffentlich offiziell zusammenleben. Es hat schon viele gegeben, die sind dann zu den Altkatholiken gegangen, wo das dann erlaubt wird. Ja, es ist schade. Was heißt das jetzt hier ex cathedra vom Lehrstuhl des Petrus aus? Das heißt eben, dass hier feierlich und endgültig etwas definiert wird bezüglich Glaube und Sitten, und zwar für die Gesamtkirche. Beispiele hierfür, besonders schön natürlich 1854, die Definition der unbefleckten Empfängnis Mariens. Maria ist ohne Erbsünde empfangen. Oder dann das letzte Dogma, das ist auch ganz, ganz groß gefeiert worden. Sind, glaube ich, dann noch Sonnenwunder passiert, da hat Gott dann sicher eben eine große Freude gehabt, als man dann 1950 definiert hat, Papst Pius XII., Maria Himmelfahrt, die Definition der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Die Grenzen der päpstlichen Unfehlbarkeit, also ganz klar, ist keine Unfehlbarkeit da, wenn der Papst persönliche Meinungen äußern würde oder wenn er eben Interviews, Predigten oder Briefe schreibt, ohne hier Lehrentscheidungen ausdrücklich treffen zu wollen. Oder wenn er Disziplinarentscheidungen einmal trifft, politische Aussagen, wissenschaftliche Fragen beurteilt oder gewöhnliche Lehräußerungen. Das ist auch klar, denn jeder weiß, dass man auch einmal sich versprechen könnte oder ein Radiopodcast, der kann nie irgendwie unfehlbar sein, auch wenn das ein Papst wäre, vielleicht könnte man sich versprechen. Wir sind jetzt hier in der Fastenzeit und dann sind wir vielleicht auch natürlich kurz vor dem Osterfest bald und dann könnte ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest wünschen und dann verspreche ich mich. Das kann wirklich leichter geschehen, als man denkt. Und dann sage ich dann am Ende, ja, Liebe Gläubige, ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten, und alle denken sich vielleicht, okay, der hat jetzt hier ständig von der Fastenzeit geredet, also man kann leicht einmal sich versprechen. Wichtig ist hier bei der Unfehlbarkeit, dass natürlich die Unfehlbarkeit des ordentlichen und universalen Lehramtes auch besteht, dass ordentliche, universale, normale Lehramt, sage ich jetzt einmal hier, das ist dann, wenn der Papst mit den Bischöfen gemeinsam auf doktrinellen Konzilien etwas eben definiert. Und das Außerordentliche ist eben, wenn dann der Papst ex cathedra alleine vom Lehrstuhl Petri aus etwas definiert. Jetzt wird es ganz besonders spannend. Meiner Meinung nach ist es natürlich schon auch ziemlich theologisch, aber es sind doch ganz, ganz wichtige Fragen. Die Vollmacht des Papstes, die Unfehlbarkeit, was heißt das, was heißt das nicht? Man hat schon eben den Eindruck, das ist jetzt meine private Meinung, wäre auch spannend, darüber zu diskutieren mit anderen, dass wenn dann ein Papst ist, den man jetzt irgendwie konservativ einstuft, dann will man da nichts davon wissen. Oder ja, auch wenn ich nach Deutschland schaue, Papst Johannes Paul II. Oder dann Papst Benedikt, ja, da wird dann vieles kritisiert, da ist man auch teilweise offen ungehorsam von den Bischöfen her. Und da will man dann nichts wissen vom Papst in manchen Bereichen. Und da gibt es dann so komische Sprüche wie, ja, Rom ist weit weg. Und dann, wenn vielleicht ein anderer Papst einmal kommen sollte, der nicht konservativ ist, dann jubelt man dem dann zu. Dann übertreibt man es, denn eben mit anderen irrigen Auffassungen und betreibt da einen richtig gehenden Papalismus und ja, tut dann so rum, als ob der Papst schon irgendwo fast schon der liebe Gott wäre, was er definitiv natürlich nicht ist. Da möchte ich kurz noch ein paar Sätze zu diesem Thema sagen. Papalismus, was soll das sein? Das ist eben so, wenn man wirklich die Rolle des Papstes einfach übertreiben würde. Ja, der heilige Paulus hat gesagt, ich habe das weitergegeben, was ich empfangen habe. Der Papst ist nicht der liebe Gott. Der Papst soll das eben weitergeben, was er empfangen hat. Und den überlieferten Glauben, das ist so schön, dass in einem der Paulusbriefe das drinsteht, den ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben eben weiterzugeben, zu erklären. Ändern kann er nichts. Also der Papst kann sicherlich nicht natürlich eben über Entscheidungen der Konzilien, der dogmatischen Konzilien stehen. Ein Papst kann nicht etwas ändern, was zum Beispiel auf dem Heiligen Konzil von Trient im 16. Jahrhundert definiert worden ist oder auf einem früheren Konzil. Wenn einmal ein Papst, ich mache mal ein ganz banales Beispiel, oder was heißt banaler, ganz abwegiges Beispiel, die Kirche hat definiert, Gott, heilige Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Entschuldigen Sie das Wort banal, das ist natürlich hier nicht irgendwie abwertend gemeint. Das ist das Heiligste für uns, die heiligste Dreifaltigkeit. Ein ganz einfaches Beispiel. Also, wenn jetzt ein Papst einmal sagen würde, ich habe herausgefunden, dass es 4 Personen gibt der heiligen Dreifaltigkeit, der Vierfaltigkeit eigentlich, ist noch besser, dann könnte und hat auch jeder Katholik die Pflicht zu sagen, Heiliger Vater, das ist nicht katholisch, was Sie eben hier sagen. Oder die heilige Tradition. Oder eben, wenn man die Kirche dann monarchisch um den Papst herum aufbaut, der Papst ist nicht ein Monarch, also ein absoluter Alleinherrscher. Der Papst führt die Kirche und wie schon gesagt eben als Haupt des Bischofskollegiums in Einheit mit den Bischöfen. Und dieser Papalismus, also eine übermäßig und absolut verstandene päpstliche Monarchie, was dann wirklich nicht mehr katholisch ist. Spannende Frage hier. Schauen wir mal in die Kirchengeschichte hinein. Das ist auch immer spannend. Mein Freund, der heilige Pater Pio, bittet für uns, wurde mal ein bisschen weggesperrt. Dann durfte er nicht so öffentlich wirken. Dann hat er sehr viel Kirchengeschichte gelesen. Und da kann man schon auch viel lernen. Denn eine naheliegende Frage hier wäre zum Beispiel die, gab es auch schon einmal schlechte Päpste? Und da sagen die Quellen, dass das natürlich durchaus nachgewiesen ist. Es gibt einen gewissen Johannes den 12., der berüchtigt war für moralische Skandale. Es gibt einen gewissen Alexander den 6., der für Korruption und Nepotismus bekannt war. Nepotismus, was ist das, wenn man eben das Geld oder dann die Macht seinen Verwandten zuschanzt, wie wenn jetzt der Mafia-Boss dann eben da die Millionen, möchte natürlich nicht einen Papst mit einem Mafia-Boss vergleichen, das ist schon klar, aber das System gibt es ja auch bei vielen Politikern, dass man halt eben eine Günstlingswirtschaft macht und seine eigenen Leute, gerade seine Blutsverwandten da eben bereichert im großen Stil. Benedikt der 9., liest man hier, der anscheinend mehrfach das Papstamt verkauft haben soll. Spannend. Wir sehen auf jeden Fall hier, dass persönliche Heiligkeit keine Voraussetzung für das Papstamt ist. Das ist auch nicht so, dass durch die Weihe automatisch jemand dann irgendwo heilig wird. Ich meine, der Papst wird nicht geweiht, er wird gewählt dann, das ist schon klar. Man kann das schon, denke ich, mit der Priesterweihe eben vergleichen, wenn jetzt jemand, der moralisch nicht integer wäre, zum Priester geweiht wird, dann wird er nicht durch die Priesterweihe automatisch heilig. Und wenn einer, schauen wir halt mal auf diese 3, mögen sie in Frieden ruhen, der vielleicht moralisch nicht ganz in Ordnung ist, zum Papst gewählt wird, dann heißt das nicht, dass er dann durch die Papstwahl automatisch ein guter Papst ist. Und dann wird es natürlich theologisch ganz besonders interessant, wenn man sich die Frage anschaut, gibt es Päpste, die schon Häresien verkündet haben. Das ist sehr spannend in der Kirchengeschichte. Also eine Häresie ist wirklich eine offiziell verkündete Irrlehre. Spannend ist hier zum Beispiel der Fall von einem gewissen Papst Honorius dem 1., das ist das 7. Jahrhundert. Und Sie sehen auch, das habe ich auch schon gesagt, das ist auch immer wichtig, die Kirche hat keinen Stress. Die Kirche ist sehr entspannt. Die Kirche ist erlöst. Ja, wir wissen, dass Jesus den Satan schon besiegt hat und wir haben da keinen Stress. Die Mühlen Gottes mahlen bekanntlich oftmals eben langsam. Und ja, vielleicht wird auch vieles, was in unserer Zeit nicht in Ordnung ist, später einmal irgendwo korrigiert oder verurteilt. Ja, da gab es diesen Papst Honorius den Ersten und der hat da eben Sachen gesagt, die nicht katholisch waren. Er hat den Monotheletismus eben nicht klar zurückgewiesen. Es ist halt eine Irrlehre in Bezug auf Jesus Christus. Ich denke, ich kann das schon noch kurz erklären. Machen wir ein bisschen Theologiestudium. Sie sind ja sehr intelligente und sehr interessierte Gläubige. Als Beispiel vielleicht schon ganz gut, dass Sie sehen, dass das durchaus etwas komplex werden kann, auch mit der Christologie, also mit der Lehre über Jesus Christus. Das ist so, dass Jesus eben zwei Naturen hat. Er ist wahrer Mensch, er ist wahrer Gott. Und dementsprechend hat er alles doppelt, wenn man das so sagen will. Er hat einen göttlichen Willen und einen menschlichen Willen. Das ist auch das Schöne, dass eben die Menschheit Jesu Christi nicht von seiner Gottheit sozusagen verschluckt oder absorbiert wird und dass Jesus dementsprechend einen menschlichen und einen göttlichen Willen hat. Und wir sehen das ja in der Bibel auch ganz klar, gerade in Gethsemane, wo Jesus dann betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Vater, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und dann ordnet sich der menschliche Wille dem göttlichen Willen unter sozusagen, wenn man das so ausdrücken will. Also Jesus hat natürlich einen menschlichen und einen göttlichen Willen, weil die Menschheit eben nicht verschluckt wird oder aufgesaugt wird von seiner Gottheit, sondern eben auch unversehrt besteht sozusagen. Und dann diese Mono heißt ja eins, diese Ein-Willen-Irrlehrer haben dann eben gesagt, dass er nur einen Willen hat, der göttlich-menschliche Wille, und die Menschheit wird hier wie verschluckt sozusagen, und das ist natürlich falsch. Und dann hat eben der Papst das nicht klar zurückgewiesen, diesen Fehler und diese Irrlehre. Und dann kam dann eben das dritte Konzil von Konstantinopel im 7. Jahrhundert und hat das ganz klargestellt noch einmal, dass das eine Irrlehre ist und nicht geht. Aber das Spannende jetzt hier, haben Päpste Häresien verkündet. Dieser Papst Honorius hat nicht ex cathedra eine Häresie eben verkündet. Er hat privat theologische Briefe geschrieben. Und das ist dann auch die Frage, würde das Gott wirklich zulassen, dass Päpste eben offiziell ex cathedra eine Häresie verkünden würden? Wenn das wirklich passieren würde, dann müsste man wirklich eben als Katholik sagen, also jetzt bin ich nicht mehr dabei, also das ist nicht mehr katholisch, eine definierte Irrlehre, ex cathedra uns verkaufen zu wollen vom Lehramt, ich bin dann mal raus. Also das ist wirklich ganz, ganz klar. Aber das ist hier nicht der Fall gewesen, das war die Privatmeinung eben dieses Papstes. Oder ein anderes Beispiel, das man hier eben diskutiert, da gibt es einen Johannes den 22., und der war im 14. Jahrhundert, der hat dann in Predigten die Meinung vertreten, dass die Seelen der Gerechten die Gottesschau erst nach dem jüngsten Gericht erhalten. Das ist natürlich falsch. Und das ist so, dass eben beim persönlichen Gericht, wenn einer stirbt, man steht vor Gott, das ganze Leben wird angeschaut, super genau. Für jedes unnütze Wort müssen wir Rechenschaft ablegen. Das, was nicht bereut, gebeichtet ist. Und dann entscheidet es sich, wo die Reise hingeht, Himmel, Fegfeuer oder Hölle. Der Märtyrer geht gleich in den Himmel, weiß man, eben der Blutzeuge. Und wer dann eben im Himmel, ja, als Märtyrer in den Himmel kommt, der hat dann natürlich gleich die Visio Beatifica, die Gottesschau, erst ganz im Himmel. Und das ist nicht erst nach dem jüngsten Gericht, also das ist falsch natürlich. Aber man kann sagen hier, Das war damals klar definiert. Er hat es dann falsch gesagt, dieser Papst. Aber vor seinem Tod hat er das dann auch eben widerrufen. Und sein Nachfolger hat dann ganz klar nochmal bekräftigt, was hier die katholische Position ist. Und er hat natürlich nicht irgendwo da ex cathedra Sachen proklamiert und definiert. Also man kann das theologisch zusammenfassen. Päpste können persönlich sündigen, das ist ganz klar. Wir sind alle arme Sünder, Maria ausgenommen. Es hat schon schlechte Päpste gegeben, die moralisch nicht in Ordnung waren. Päpste können theologisch definitiv auch irren, wenn sie nicht ex cathedra lehren. Und bis jetzt gab es das noch nicht, dass eben Päpste ex cathedra vom Lehrstuhl heraus heretische, falsche Sachen gelehrt haben. Also, wir als katholische Theologen sehen eben die Unfehlbarkeit des Papstes als ein sehr eng begrenztes Charisma zum Schutz der Kirche an und nicht irgendwie als eine permanente Eigenschaft jeder Aussage des Papstes. Der Papst ist nicht immer unfehlbar, der Papst ist nur unfehlbar unter folgenden Bedingungen als Papst selbst, wenn er spricht endgültig über Glaube und Sitten und für die ganze Kirche. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Liebe Hörfamilie, wir danken Ihnen, dass Sie erneut mit uns unterwegs waren und mehr über die Schönheit und Reinheit des katholischen Glaubens erfahren wollten. Wir danken Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für Ihre tiefgehenden und ermutigenden Worte über die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Wir wünschen Ihnen, lieber Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, für Ihr Apostolat und die Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und wir freuen uns schon auf einen nächsten weiteren Beitrag. Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen für Ihre Gebete, Opfer und Ihre Treue. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti. Püet Sie Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.